Glaubst du eigentlich, Judith, dass alle Leute, die Lukas heißen, nach Lukas benannt wurden?
Ich glaube schon.
Nach dem einen Lukas aus dem Lukas-Evangelium?
Dem einen Lukas. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele Lukas auf dieser Welt gibt, auch wenn sie es selber nicht wissen, die auf den Evangelisten Lukas zurückzuführen sind. Ja, namentlich jedenfalls. Inhaltlich weiß ich nicht.
Lukas 1, die gute Nachricht nach Lukas. Vorwort des Evangeliums. Schon viele haben es versucht, die Ereignisse im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ, und zwar so, wie es von den Augenzeugen überliefert wurde. Die waren von Anfang an dabei und erhielten den Auftrag, das Wort zu verkünden. Auch ich bin all dem bis zu den Anfängen noch einmal sorgfältig nachgegangen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, für dich, verehrter Theophilus, alles in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben. So kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet wurdest.
Wenn man so einen Brief kriegt, oder wenn ich so einen Brief kriegen würde, das fände ich ziemlich geil.
Ich bin auch eine Briefeschreiberin und bekomme zum Glück auch manchmal noch einen Brief.
Ich bekomme immer einen Brief von meinem Mann zu Weihnachten. Das wird er hassen, dass ich das jetzt gesagt habe. Und dieses Lukas-Evangelium, über das wir hier reden, ist eben auch in Briefform geschrieben. Manchmal vergisst man das. Das ist genau der Anfang von allem. Und Lukas macht sich hier die Mühe, wirklich eigentlich eine Begründung dafür zu geben, warum er das jetzt alles aufschreiben will.
Er schreibt es ja an den verehrten Herrn Theophilus. Wer ist das denn?
Wer der Theophilus ist, das können wir nicht so richtig nachvollziehen. Über den gibt es nicht so viel Historisches. Also kann man natürlich sich auf die Reise dahin begeben. Aber genauso wenig, wie wir sagen können, wer Theophilus ist, können wir eigentlich auch sagen, wer Lukas ist. Ne? Also man kann irgendwie versuchen, da auf den Autor oder die Person des Autoren zurückzuführen. Aber ich würde sagen, an der Stelle geht es gar nicht so sehr darum, was das für eine Person war, sondern was hier für ein Text entstanden ist daraus, wer auch immer es geschrieben hat und an wen auch immer es adressiert ist. Es ist eine Form, die den Text eben zu einem besonderen Text macht.
Und diese Form verdeutlicht, alles, was dann folgt, ist, wie hier im ersten Satz schon geschrieben wird, ein Versuch, es festzuhalten.
Genau, also wir müssen uns nochmal klar machen, die Situation, in der das geschrieben ist, ist, nachdem Jesus gelebt hat und gestorben ist und es diese Wiederauferstehungserfahrungen gab an allen verschiedenen Orten, offensichtlich an verschiedenen Orten, ist daraus eine Bewegung entstanden, die erstmal nur mündlich funktioniert hat. Also der eine hat es dem anderen erzählt und die sind da, wie das ja die Geschichten selber auch erzählen, erstmal rum und haben die frohe Botschaft miteinander geteilt, indem sie es sich erzählt haben. Und so auch das Leben, also das, was vorher passiert ist. Und dann wahrscheinlich auch rückblickend, dass man gesagt hat, ah ja, jetzt verstehe ich auch, warum der sich da auf dem Weg von Samarien so verhalten hat und nicht so. So, und in dieser Situation, es ist ja viele Jahre später, kommt es dann irgendwann zu dem Punkt, dass sich Lukas, wer auch immer das ist, überlegt, okay, vielleicht muss ich es jetzt nochmal zusammenfassend aufschreiben. Und das ist der Punkt, an den er jetzt hier setzt.
Also ganz deutlich eine aufgeschriebene Geschichte, die mündlich überliefert wurde, und zwar hier von Lukas. In den anderen Evangelien kann man auch am Anfang nachlesen, wie diese Einleitung eben erfolgt. Und die erfolgt anders.
Jetzt hast du natürlich einen Cliffhanger gemacht. Lies doch nochmal vor, wie es bei Markus ist zum Beispiel.
Die gute Nachricht nach Markus, der Beginn des Wirkens von Jesus. Der Anfang der guten Nachricht. Die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, Anfang und Grundlage. Das war's schon.
Kein Mann der vielen Worte. Ich schätze mal, dass es ein Mann ist, aber wir wissen es auch nicht. Vielleicht haben auch Frauen mitgeschrieben und die Männer haben es nur vertuscht. Haters gonna hate. Aber man kann hier schon sehr deutlich eigentlich auch die Charakterzüge der dann folgenden Texte auch schon sehen. Also vor allem, wenn man dann weiterliest. Also Markus macht es kurz und knackig, gibt aber auch einen Hinweis darauf, was er jetzt macht. Also das, was jetzt folgt, ist die Geschichte über Jesus, der Christus war. Also kein historischer Bericht über, wie es tatsächlich gewesen ist, sondern die Geschichte über die Erlebnisse damit und das Aufschreiben über den Jesus, der als Christus erlebt wird, also als der Auferstandene erlebt wird. Genau. Und bei Lukas ist es alles ein bisschen schnörkeliger nochmal. Oder vielleicht, es gibt nochmal ein Gegenüber. Also er macht eigentlich die Kommunikation auf, die wir dann auch brauchen. Also er adressiert das, was er schreibt, tatsächlich am Anfang eben an jemand anderen. Das ist also dafür bestimmt, dass andere Leute das lesen. Und mit dem Ziel zu sagen, also es ist mir so wichtig und meine Sicht darauf und das, was ich gesammelt habe, das schreibt er auch, dass alles, was ich gehört habe und zusammengetragen ist, und viele haben es ja auch schon vor mir versucht, da wird er auch ein bisschen größenwahnsinnig vielleicht, aufzuschreiben, wie es ist. Und ich möchte aber jetzt gerne den Zusammenhang, und zwar von Anfang, von der Geburt über den Tod, über die Auferstehung bis zum Ende irgendwie einmal darstellen. Und zwar für dich, so dass du die Möglichkeit hast, indem du das liest und dich damit befasst, weiterhin, weiß ich nicht, den Auferstandenen zu treffen oder dir zumindest selber ein Bild davon zu machen.
Fast jegliche religiöse Erziehung, die ich irgendwo erfahren habe in der Schule oder ähnliches, die hat genau diesen Schritt immer ausgelassen. Da wurde nie gesagt, diese Geschichte steht, muss im Zusammenhang gesehen werden. Die wurde im Zusammenhang aufgeschrieben mit dem Wissen, dass Jesus Christus eben ist und nicht die historische Person. Dadurch verändern sich ja auch Diskurse. Wenn von Anfang an klar ist, wie Markus 1 sagt, Jesus Christus, es geht hier nicht um den historischen Jesus, ob es genauso gewesen war oder eben nicht.
Es geht um den Geglaubten, genau. Und natürlich kann man jetzt anhand dieser Schriften auch versuchen, den historischen Jesus zu ermitteln. Und das, die historisch-kritische Methode, das ist die dahinter steht, die hat auch ihre Berechtigung und ist notwendig gewesen, um überhaupt zu zeigen, dass das keine verbal inspirierten Texte sind. Also verbal inspiriert heißt, dass der Glaube herrscht, es ist direkt von Gott quasi in die Feder getippt, sondern dass es textkritisch betrachtet wird, dass man sieht, es gibt einen Entstehungsprozess, es gibt einen Redaktionsprozess, es sind literarische Texte, die bestimmten sprachlichen Regeln folgen und so. Dafür ist es wichtig. Aber wenn es dann als religiöser Text funktionieren soll, kommt es dann an seine Grenzen, wenn man versucht, durch das Historische irgendwas Religiöses zu beweisen. Das wird dann schwierig. Und da sind dann diese Einleitungen wiederum, finde ich, total hilfreich und notwendig zu sagen, das ist gar nicht der Schwerpunkt. Mir geht es nicht darum, dir zu beweisen, dass das alles wahr ist. Und mir geht es auch nicht darum, dir zu beweisen, dass es tatsächlich so passiert ist, sondern wenn es dich interessiert, wie ich sozusagen diesen Zusammenhang von Tod und Auferstehung und dem Auferstandenen und seinem Wirken und Leben und was auch alles dazugehört, wie ich das sehe und damit du dir ein Bild machen kannst und wir ins Gespräch kommen können darüber, dann kriegt es tatsächlich eine andere Wendung. Dann wird es auch eher ein Angebot als eine Vorschrift.
Ja, ganz klar. Also hier in diesem Text gab es nichts, das mich getriggert hat. Es war ganz nett, das zu lesen, auch sehr anders als andere Bibelstellen. Und tatsächlich ist es auch immer so gewesen, wenn ich in der Schule oder sonst irgendwo, wenn wir in der Bibel gelesen haben, haben wir diese Stellen nicht gelesen. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich sind sie ja ziemlich interessant, gerade auch unter dem Gesichtspunkt Storytelling.
Es wirkt eben auf den ersten Blick so ein bisschen dröge und auch so ein bisschen, also natürlich kann man auch sagen, dass jede Bibelgeschichte und alles, was man darin liest, irgendwie auch für sich steht. Aber was in diesem kleinen Abschnitt oder wenn man sich mit diesen Anfängen befasst, eben deutlich wird, ist, dass es doch auch immer wieder diese für sich selber die Vergewisserung braucht, was ist der Kontext, mit was für einem Text habe ich es hier zu tun und was ist eigentlich Ziel meiner Bemühungen? Und auch das hatten wir jetzt schon wirklich oft. Man kann einen und denselben Text natürlich für alle möglichen Sachen missbrauchen. Wenn ich da in der Mitte irgendeinen Satz rausziehe und sage, damit kommen die Fundamentalisten natürlich immer, aber in der Bibel steht ja Folgendes. So, dann ist immer die Frage, okay, das steht in der Bibel, du hast es jetzt komplett aus dem Kontext rausgezogen und die Texte selber geben aber einen Hinweis darauf, dass sie so nicht zu verstehen sind. Und deswegen ist es wichtig, eigentlich immer wieder, und das ist natürlich nervig auch, das zu machen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das da nicht passiert. Oder vielleicht auch, weil man denkt, das könnte man Kindern oder anderen auch nicht so zumuten, ne? Weil es so auf den ersten Blick eine theoretische Sache ist. Ja, es ist eigentlich der Hinweis des Textes, dass er Augenhöhe herstellen möchte. Also der überhebt sich ja an keiner Stelle, sondern und sagt, pass mal auf, ich weiß, wie es richtig geht und ich sage dir jetzt auch, wie es zu verstehen ist. Das sagt er ja gar nicht. Sondern er sagt, ich trage was zusammen, was ich selber auch gar nicht in der Hand habe. Sondern was ich zusammentrage, ich stelle eine Verbindung her und einen Kontext, das macht er ja auch. Also er setzt ja Geschichten, lässt Bestimmtes aus, fügt anderes dann hinzu. Aber das Wichtige daran ist mir, dass du dir selbst ein Bild machen kannst, lieber Theophilus. Und das ist schon eine sehr moderne Weise, finde ich, auf Augenhöhe einen religiösen Dialog zu führen.
Lukas schreibt hier ja auch, dass er allem bis zu den Anfängen noch einmal sorgfältig nachgegangen sei. Also er hat alles irgendwie überprüft bzw. recherchiert. Es sind hier ja keine Schriften vorhanden gewesen. Das heißt, das waren alles mündliche Überlieferungen, die hier aufgeschrieben worden sind.
Ja, also ganz genau kann man das natürlich nicht rekonstruieren. Und da gibt es ja auch Tausende und Milliarden von Theorien zu, wie der Text dann endgültig entstanden ist. Aber ganz sicher ist es, dass es aus mündlichen Traditionen erstmal entstanden ist. Und dann sind Schriftstücke vielleicht auch gekommen, einzelne Erzählungen, die niedergeschrieben worden sind. Und ich vermute, die Recherche beruft sich darauf, ja. Also einfach nochmal nachzuprüfen, okay, ist das in sich auch evident? Vielleicht auch zu sagen, ist das eine Geschichte, die jetzt meinem Jesusbild zuträglich ist oder nicht? Also es passiert natürlich schon eine Auswahl hier auch. Und zwar eine gemessen auch an seinem Jesusbild. Deswegen ist es gut, dass es vier verschiedene gibt. Es gibt ja noch viel mehr, aber die vier hier, die sind eben kanonisch, die sind im Kanon dann gelandet. Weil dadurch die Bibel selber eigentlich schon zeigt, es gibt nicht die eine Weise, wie Jesus biografisch zu sehen ist. Oder es gibt nicht das eine Jesusbild, das richtig ist, sondern es ist tatsächlich ein Vielklang. Und eine Grundkomponente dabei ist immer dieses lieber Theophilus. Also wir müssen ein Gespräch darüber führen und die Wahrheit hält nicht der eine oder der andere, sondern sie entsteht in der gemeinsamen Auseinandersetzung damit.
Er sagt ja, dass er das in der richtigen Reihenfolge aufschreibt, diese Geschichten. Da wäre meine Frage, gibt es da unterschiedliche Reihenfolgen in den Evangelien von Geschichten?
Also er fängt ja wirklich mit der Geburt an, weil, und also noch vorgeburtlich fängt er an und setzt einen Zusammenhang oder stellt einen Zusammenhang her. Und weil kein Mensch ernst zu nehmen ist, wenn er nicht geboren ist, aus seiner Sicht. Es gibt aber Markus, der fängt direkt mit der Taufe an. Der hat an diesem ganzen Kinderkram kein Interesse. Der setzt direkt ein mit der Taufe Jesu. Johannes, der wird gleich philosophisch. Der bezieht sich sofort auf den Anfang, also auf Genesis. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Matthäus hat auch eine relativ, also der wird ein bisschen dramatisch gleich am Anfang. Aber es machen schon alle. Also genau, aber also es ist einmal eine Chronologie natürlich, also eine Lebenschronologie. Und dann folgen die aber schon unterschiedlichen Mustern, ja. Also es gibt eine Bewegung innerhalb der einzelnen Evangelien.
Und dann hier die Augenhöhe, in dem Lukas schreibt: So kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet wurdest. Also auch wieder die kritische Prüfung, Überprüfung. Und Lukas bietet hier eben eine Möglichkeit, indem er alle Geschichten in der korrekten Reihenfolge, so wie er es selbst sagt, aufschreibt.
Genau, also ich glaube, was damit gemeint ist, ist, wenn ich jetzt den Auferstandenen habe und mich frage, wie ist der eigentlich in die Welt gekommen, dann verändert sich ja meine Auseinandersetzung damit, dann vertieft sich vielleicht die Dimension von dem, was ich da erlebt habe. Oder ich mache eine Auferstehungserzählung von jemandem oder ich habe, möglicherweise sind ja auch schon Lehrstücke entstanden dann dazwischen. Ne? Also das sind ja 50 Jahre oder was, die es weiter schon ist. Und da haben sich auch ja schon kleine religiöse, gottesdienstliche Formen rausgebildet. Also es wird schon sowas wie auch Lehre darüber geben, wie es zu verstehen ist und was wichtig ist auch zu bewahren und was er gesagt hat und woran man sich erinnern soll. Und das dient dazu, um dem nochmal mehr Unterfütterung zu geben, um zu sehen, okay, es gibt auch möglicherweise, wenn ich das im Zusammenhang sehe, verändern sich bestimmte Sachen oder ich verstehe überhaupt erstmal, was da mit dem Einsatz, dem die da in der Gemeinde immer gesagt haben, eigentlich vielleicht gemeint ist. Das ist sehr theoretisch jetzt, wie wir eingestiegen sind, wenn wir da mal eine Bridge schlagen zum Erleben. Also ein Hinweis, der in sich, also dass dieser Anfang des Evangeliums eben eigentlich auch schon Evangelium in sich trägt, also die frohe Botschaft in sich trägt. Das ist nicht nur ein technischer Hinweis, wie wir das jetzt lesen sollen und deswegen ist es auch nicht so wichtig und wir lesen es nicht so oft, sondern es ist eigentlich auch eine Liebeserklärung an uns, die Leserinnen und Leser, dass es sich wirklich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen und dass hier er mal Lukas ist, es ihm wirklich wichtig ist, uns als Leserin mitzuteilen auf Augenhöhe, was ihm wichtig ist. Und das wäre ja auch eine Unterstellung für den Text und auch für unser Miteinander, wie auch immer es gestaltet ist, also religiös oder profan, zu sagen, das ist eigentlich eine gute Haltung, auch Texte zu schreiben. Es geht mir nicht darum, dir jetzt zu sagen, wie es zu verstehen ist und ich weiß es viel besser als du, sondern ich trage dir was zusammen, von dem ich das Gefühl habe, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe es selber auch erfahren und das ist mir sogar so wichtig, dass ich es auch überliefern will, dass du darin was sehen kannst. Und diese Unterstellung, dem Text erstmal zuzugestehen, bei jeder Stelle, die man auch liest. Den Trigger, den wir ja sofort haben, ist, was will der uns denn jetzt damit eigentlich sagen? Was soll denn das jetzt schon wieder? Und jetzt wieder diese und so. Und jetzt sagt er das. Und da einmal kurz vor jeder Geschichte eigentlich so den kleinen inneren Lukas am Anfang sich auf die Schulter zu setzen und zu sagen, ah, okay, warte, ich atme jetzt einmal durch und mache mir klar, der will mir eigentlich was Gutes. Was könnte er mir denn Gutes wollen mit der Geschichte?
Gerade hier Lukas 1. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Christen, die nicht in der Lage sind, den Originaltext zu lesen, sich damit selbst und kritisch auseinanderzusetzen, wie die christlich sein können, wie die Glaube leben können. Also all die Zeiten, wo die Bibel zum Beispiel nur auf Latein zu lesen war und die Bevölkerung gar keinen Zugriff hatte zu den Texten. Funktioniert ja eigentlich nicht so richtig.
Würde ich auch sagen. Deswegen bin ich auch Protestantin an dieser Stelle. Das ist ja genau die Reformationsidee auch gewesen. Aber es macht es auch gleichzeitig nicht so ganz einfach fürs Christinnentum, weil es nicht voraussetzungslos geht. Und jetzt kann man schon sagen, die Idee, die Jesus in die Welt gebracht hat, ist eine, die auch unabhängig von Lukas 1 funktioniert. Aber die Auseinandersetzung damit und die Vertiefung und auch das Leben dieses spezifischen Glaubens funktioniert ohne die Auseinandersetzung damit, was ich auch von woanders her gelernt habe und dann versuche weiterzugeben. Also diese Bewegung, diese Figur, dass klar wird, ich weiß nicht, wie es funktioniert, sondern ich gebe auch weiter, was ich selber empfangen habe. Dass dieser Mechanismus einer ist, den kannst du natürlich auch basiselementarisieren und kannst sagen, ich erzähle dir jetzt was und das ist aber nicht meine Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die haben sich schon ganz viele Leute erzählt und die erzählt etwas über Gott oder über das Leben, was ich dir gerne erzählen wollte. Darin hättest du auch dasselbe Prinzip, wie es jetzt hier ist. Aber ich glaube, dass die Auseinandersetzung, sowohl die intellektuelle als natürlich auch die mit dem Herzen und mit allen Sinnen, dass die schon notwendig ist, um seinen Glauben, seinen christlichen Glauben an der Stelle leben zu können. Und das ist ja auch einer der Vorwürfe immer wieder ans Christentum, ne? Dass man sagt, ja, aber so voraussetzungsreich, das interessiert heute keine Sau mehr. Nur was darin abgebildet ist, ist, dass die Komplexität, die das Leben immer hat, egal ob du jetzt intellektuell bist oder nicht, egal wie du unterwegs bist, das Leben bleibt ja immer komplex. Ich kann dich nie verstehen in deinem ganzen Wesen. Und das ist hier schon gut durchexerziert, wenn man es eben ernst nimmt als Anstoß. Ja?
Ich kenne die Kritik gar nicht so, dass man sagt, Christsein sei zu komplex. Ich kann aber den Gedanken nachvollziehen. Es ist ja immer so, wenn gesagt wird, ach, das ist zu kompliziert, das ist zu komplex, das spricht niemanden an. Aber wenn es eben undifferenziert ist und nicht in die Tiefe geht, dann kann es tatsächlich die Leute nicht ansprechen, weil es die Menschen ja auch nicht in ihrer Vielfalt widerspiegelt. Und wie du sagst, bei so etwas Persönlichem, dem Religiösen, immer die persönliche Auseinandersetzung stattfinden muss.
Ja, der Vorwurf ist natürlich, dass aus diesem Kanon sich kirchliche Strukturen entwickelt haben, dass das in feste, geronnene Formate ja, sich entwickelt hat, denen man den Vorwurf schon machen kann, dass sie so, wie du schon gesagt hast, dass sie eine Hierarchie machen, dass sie sagen, ich weiß aber, wie es geht, weil ich bin die Kirche und du nicht. Und dass da was dazwischen gesetzt ist, zwischen das eine und das andere. Und jetzt ist mit der Reformation irgendwie und mit der Übersetzung in die eigene Sprache, so dass ich es verstehen kann, irgendwie einen Schritt getan. Wenn du jetzt aber die Texte liest und auch die Luther-Übersetzung liest, dann ist das ja eigentlich wie Chinesisch ungefähr. Also es ist ja nicht auf den ersten Blick verständlich. So, und deswegen ist schon die Frage, okay, wie kann ich, ohne dass ich die Komplexität aufgebe, es so formulieren und so öffnen, dass es dann wirklich auch für jeden und jede und zugänglich wird. Also, das ist schon auch eine Berechtigung, und gleichzeitig darf man die Leute aber auch nicht unterschätzen, weil ich glaube, Leute eben die Komplexität des Lebens, auch wenn sie es nicht verbal reflektieren können, doch aber dafür einen Sinn entwickeln können und darauf auch ansprechbar sind.
Also ist dieser Text wieder eine Einladung, auch wenn ich jetzt Christin wäre, bin, in eine Kirche gehe, kann ich einfach Lukas 1 aufschlagen, mir das durchlesen, und da wird ja wieder deutlich, ich persönlich trete in den Kontakt. Okay, eine Kirche kann vielleicht eine Glaubensgemeinschaft sein, wo man mit anderen Personen zusammen ist. Aber eine bestimmte Wahrheit kann mir für mich niemand sagen, weil die Person ja anders ist, auch wenn es der Pfarrer oder die Pfarrerin ist, die natürlich andere Voraussetzungen hatte, sich mit Bibeltexten auseinanderzusetzen, in einem jahrelangen Theologiestudium zum Beispiel. Aber es geht immer darum, was ist denn eigentlich da für mich dabei und wie trete ich selber damit in den Kontakt?
Das wäre der Selbstermächtigungshinweis von Lukas, ja. Aber in jedem Gottesdienst ist es eigentlich so inszeniert, dass die Bibelgeschichte vorgelesen wird und die Predigt sich auf die Bibelgeschichte, die öffentlich vorgelesen worden ist, beziehen soll. Das ist eigentlich genau der Vorgang, der dann reinszeniert wird hier, ne? Zu sagen, okay, also wir haben einen überlieferten Text, von wem auch immer, der vorgelesen wird. Und wir nehmen das ernst, also wir überprüfen, oder ich als Pfarrerin mache jetzt exemplarisch das, was Theophilus machen soll, nämlich sich selbst ein Bild davon machen, wie das zu verstehen ist im Kontext. Und ich mache das jetzt exemplarisch für die Gemeinde, die, und das wäre vielleicht die Selbstermächtigung, sich selber so ernst nehmen darf, soll, muss, zu sagen, kann ich das, was die Tante da sagt, eigentlich nachvollziehen, und zwar in Bezug auf den Text. Das ist ja schon, manchmal gelingt es schon nicht, weil der Text in irgendeiner Sprachform vorgelesen wird und die Leute noch nicht mal im Ansatz verstanden haben, was da eigentlich gerade vorgelesen worden ist. Ich weiß nicht, ob dir das selber auch schon mal so ging. Das ist eine sprachliche Sache. Und dann ist es ganz oft so, dass das, was vorgelesen wurde, dass darauf gar nicht Bezug genommen wird im Gottesdienst. Also dass das, was eigentlich in der Anlage des Gottesdienstes auch inszeniert ist, dann aber irgendwie abfällt. Ja gut, jetzt müssen wir hier kein Gottesdienst-Bashing machen. Können wir aber. Gottesdienst-Bashing. Ich finde das auch so. Genau, also das, und das, also deswegen, du merkst, ich gehe da total in eine Anwältinnenschaft von den Texten rein. Wenn man sich die Zeit zu nehmen, auch die Signale, die der Text selber gibt und hat, überliefert, steht hier, auch ernst zu nehmen. Genauso wie es ernst zu nehmen ist, alle Signale, die mein Gegenüber hat, irgendwie auch ernst zu nehmen.
Also ich finde das eine tolle Sache, Signale von einem Text ernst zu nehmen, weil bei mir ist es manchmal so, also letztes Jahr bin ich nicht in die Kirche gegangen an Weihnachten, das lag am Vorjahr, da war ich nämlich in einer Kirche, wo die Kanzel etwas erhöht war, relativ hoch, bestimmt 2 Meter, und die Person hat so runtergewallt auf die Gemeinde. Und deswegen war das da schon nicht auf Augenhöhe. Die Person hat da gepredigt und dadurch geht das dann auch verloren, diese Einladung hier auf Augenhöhe, Lukas 1.
Das ist jetzt die Advanced-Kunst für dich, also Challenge für den Heiligabend. Man kann auch auf Augenhöhe predigen, obwohl man erhoben ist auf der Kanzel. Abkanzeln ist nicht so sehr eine Frage der tatsächlichen Höhe, sondern der Augenhöhe. Und die andere Frage ist, bin ich so selbstbewusst, dass ich mich dem auch selbstbewusst stelle und sage, so, also ich möchte, dass du, also ich kann dazu was sagen und sei es nur innerlich. Aber vor allem überprüfe ich deine Haltung, ob du mir das Gute, was hier drin steht, eigentlich näher gebracht hast.
Ich gehe tatsächlich in einen besonderen Gottesdienst am Sonntag. Ich kenne die Person auch nicht, das ist auch nicht in Deutschland. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich werde das auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe da aber schon sehr gute
Und das ist jetzt hier kein allgemeines Gottesdienst-Bashing, aber es ist schon, glaube ich, eine Anfrage an uns als Kirche sowieso. Wie können wir das schaffen? Und vielleicht liegt da wirklich auch ein Kern drin, die Sache und die Texte so ernst zu nehmen, dass sie ihre Kraft auch entfalten können. und vielleicht auch sich die Mühe zu machen, dann doch nochmal genau hinzugucken, wenn man merkt, ah, vielleicht ist die Kraft auch abgeflacht, weil es in eine andere Richtung gegangen ist oder weil ich die Texte instrumentalisiere oder weil ich über die Texte sowieso das sage, was ich sowieso schon seit 20 Jahren darüber gesagt hat. Und das ist immer eine Gefahr. Also den Vorgang nicht auszulassen, sich immer wieder in Beziehung zu setzen, auch zu den Texten und zu dem Vorgang vor allem, der hier beschrieben ist. Also Christus ist nicht, oder Jesus und sein Geist sind nicht irgendwie einmal angetroffen für immer da, sondern es erfordert schon eine Bemühung im positiven Sinne, eine Auseinandersetzung damit, dass sich dieser Geist wieder und wieder einstellt, damit es wirklich zu einer guten Botschaft werden kann. Das ist jetzt eher eine Predigt gewesen, ne?
Amen. Also mit beiden Füßen auf dem Boden, mitten im Leben stehen. Dankeschön, Judith. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.